Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Sell in May and go away lautet eine der wohl bekanntesten Börsenweisheiten. Sie besagt, dass Anleger eine Überrendite erzielen, wenn sie der Börse in den Sommermonaten fernbleiben. Das mag in manchen Jahren stimmen, in anderen aber auch nicht. Und 2024? Wir wagen einen Blick auf die Sommermonate und darüber hinaus und schauen, was die Märkte bewegen dürfte. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, du bist kein großer Fan von Börsenweisheiten. Vor allem nicht von Kalenderregeln wie Sell in May. Warum?
Ja, ich will das gar nicht sagen, dass ich kein Fan von Börsenwahrheiten bin oder Weisheiten bin, Jessica. Sie sind oft eine Heuristik und können sozusagen das Denken ein Stück weit abkürzen. Und einige haben da schon etwas für sich, wenn ich beispielsweise sage, hin und her, mach Taschen leer oder ähnliche Dinge mehr. Also man sollte nicht zu hektisch an den Börsen sein. Auf deine konkrete Frage, sell in May and go away, kann man feststellen, dass, es nicht wirklich eine große empirische Evidenz dafür gibt, dass eine solche Handelsstrategie erfolgreich ist. Auf die ganz lange Sicht ist das schon der Fall. Also wenn ich beispielsweise 1987 bis 2023 angucke, dann lag man mit dieser Strategie bei 9%, wohingegen Buy and Hold auch über den Sommer dann bei 7,2 gelegen hat. Jetzt weiß ich nicht, kommt drauf an, dann wiederum genau, wann man eingestiegen ist, wann man ausgestiegen ist, Handelskosten etc. Also ja, auf ganz lange Sicht, aber die Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren sind doch relativ hoch. 22 von 36 Jahren hätte diese Strategie unterperformt.
Ich finde das ehrlich gesagt auch psychologisch nicht ganz so einfach, das umzusetzen. Es klingt nach einer total einfachen Regel. Ich verabschiede mich einfach irgendwann im Mai, welcher Tag auch immer es dann ist, und komme Ende September, but remember to come back in September, wieder aufs Parkett. Statistisch sind die Sommermonate eben die schwächeren. Aber wenn es dann eben anders kommt, der Strategie stur treu zu bleiben oder eben auch in einer Zeit, wenn es im Mai noch richtig hoch geht, auszusteigen, wenn man eigentlich keine Gründe dafür sieht, dass es in den nächsten Monaten runtergehen könnte, also gar nicht so einfach umzusetzen auch, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Man muss eben, wie gesagt, den richtigen Zeitpunkt erwischen. Man kann das natürlich rein mechanisch machen, indem man wirklich sagt, am 1. Mai verkaufe ich, so es ein Handelstag ist, und im September steige ich wieder ein. Aber es sind eben einzelne Jahre, die hier diese leichte Outperformance der Strategie prägen. Wenn man wirklich lange Zeiträume, ich hatte ja vorhin schon einen genannt, wenn man noch weiter zurückgeht, dann sieht man beispielsweise in 57 Jahren hat 40 Mal die Strategie Sell in May and Go Away beim S&P 500 schlechter abgeschnitten als einfach Buy and Hold. Also es sind dann wirklich die einzelnen Ausnahmen, die es herausreißen, und da muss man dann schon sehr viel Geduld haben beziehungsweise die richtigen Jahre mitbringen. Ansonsten glaube ich, ist es immer noch richtig, dass man sich mit Unternehmen, mit Sektoren beschäftigt, überlegt, wie viel Risiko will ich gehen und dann in den Aktien investiert ist. Denn wir wissen auch aus einer anderen Regel, Jessica, es ist immer falsch, nicht investiert zu sein, weil wenn man die besten Tage am Aktienmarkt verpasst, dann hat man oft die ganze Jahresperformance schon nicht mitgenommen.
Und statistisch ist es ja sogar so, dass auf die schlechtesten Börsentage häufig die besten folgen. Das hat ja auch was mit Psychologie zu tun. Das wird in die eine oder in die andere Richtung dann ein bisschen übertrieben.
Absolut richtig. Man muss dann eben auch die Alternativen wissen, in die man investiert, und auch die müssen dann natürlich entsprechend performen. Das ist hier noch nicht mal untersucht. Die meisten Untersuchungen gehen eben rein auf den Aktienmarkt.
Schauen wir auf den Sommer 2024, ein bisschen losgelöst von Sell in May. Aber was sind die großen Themen und werden es die traditionellen eher maueren Börsenmonate oder die besseren dieses Mal wieder?
Ich glaube, es werden sehr spannende Börsenmonate. Wir haben zum einen in den USA die beste Berichtssaison seit 2 Jahren. Also hier scheint doch die Schwäche, die wir im letzten Jahr mal gesehen haben bei den Unternehmensgewinnen, hinter uns zu liegen. Die Unternehmen sind vor allen Dingen sehr stark auf die Kosten fokussiert, halten ihre Margen hoch. Sie rechnen offensichtlich damit, dass die Wirtschaft noch mal ein bisschen schwächer laufen könnte in den USA. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich weiter weiterhin total spannend, was die Notenbanken tun werden. Wir haben eben diese hohe Inflation gehabt, die Notenbanken haben, vielleicht etwas spät, aber sie haben drauf reagiert, haben sehr steil die Zinsen nach oben genommen und jetzt steht die Wende wieder an mit ersten Senkungen. Das ist natürlich dann immer ein Zeitpunkt, der für Volatilitäten sorgen kann, weil die einzelnen Marktteilnehmer darauf spekulieren, wann und in welchem Umfang das denn stattfinden kann. Ich erinnere nur nochmal, wir sind ins Jahr gestartet mit 7 Zinssenkungen in den USA und liegen im Moment für das Jahr 2024 und liegen im Moment noch bei gerade mal 2, startend im September. Also da kann sich natürlich dann auch viel verschieben und insofern wird das eine spannende Zeit werden, bis zum September zu sehen, wie die Daten reinkommen, wie die Notenbanken reagieren und ob die Inflation wirklich auch runterkommt.
Bei diesen Zinssenkungen, also erst 7 Schritte, jetzt nur noch 2, sprichst du ja von den Erwartungen des Marktes. Wir wissen es ja alle nicht genau und du hast es gerade schon angesprochen, die Volatilitäten werden sicherlich hochgehen. Das heißt, wir werden stärkere Schwankungen an den Märkten erleben. Nun heißt Schwanken ja nicht willkürlich, dass es runtergeht. Es kann auch hochgehen.
Ja, das ist absolut richtig. Und wir haben ja jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder Phasen gehabt, wo der Markt dann doch sich ein bisschen erschrocken hat und hat gesagt, oh, vielleicht ist das Goldilocks-Szenario, also der Brei ist sozusagen nicht zu warm und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Vielleicht ist dieses Goldilocks-Szenario doch angreifbar. Also, dass die Zinsen noch etwas länger hoch bleiben, wie es insbesondere in Amerika, in Europa weniger angedeutet wird. Aber die Konjunktur könnte etwas schwächeln. Und da würde ich den Fokus wirklich auf den US-Arbeitsmarkt legen. Wir hatten zuletzt einen etwas schwächeren Arbeitsmarktbericht. Auch die Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung sind höher reingekommen, als das erwartet worden war. Der sogenannte JOLTS-Report, der misst, wie viele offene Stellen gibt es gegenüber Arbeitssuchenden, ist etwas schwächer reingekommen. Und zuletzt war die Zahl derjenigen, die arbeitslos sind oder gering beschäftigt sind, bei 7,4% in den Vereinigten Staaten. Also auch hier eine Zunahme und das könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass der Arbeitsmarkt dann doch ein bisschen schwächer tendiert, keine Katastrophen oder irgendwas, aber ein bisschen schwächer und dass damit der US-Konsum etwas zurückgeht, die US-Wirtschaftsleistung ein wenig schwächelt und dann eben tatsächlich die Vereinigten Staaten bzw. die Fed die Zinsen entsprechend senken wird.
Aber wir haben natürlich auch ein Wahljahr. In den USA stehen Präsidentschaftswahlen an. Das passiert im November. Also der Wahlkampf nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Und man sagt ja, dass Wahljahre gute Börsenjahre sind, auch weil es natürlich Geschenke gibt von der amtierenden Regierung, denn die will ja im Amt bestätigt werden. Könnte da nochmal so ein Push für die Wirtschaft kommen?
Das kann man sicherlich nicht ausschließen. Ich glaube, dass der Inflation Reduction Act schon ein Push ist. Hier muss man sicherlich auch die US-Schulden im Auge behalten. Die Parteien blockieren sich im Moment. Manch ein Beobachter hält das auch für richtig, damit die Schulden nicht explodieren. Wir sind ja heute schon bei knapp 35 Billionen US-Dollar Schulden. Die Zinszahlungen werden voraussichtlich, zumindest schätzt das CBO, die Aufsichtsstelle in den Vereinigten Staaten für die Staatsschulden entsprechend, dass diese Zinszahlung 2026 die 1-Billion-Grenze überschreiten wird. Da muss die USA schon drauf gucken und da werden auch in den nächsten Jahren dann Lösungen gesucht werden müssen, wie man mit diesem Problem umgeht.
Also USA haben wir. Zinswende, die nächste haben wir. Das sind schon mal Themen, die auf jeden Fall nicht für Langeweile sorgen dürften in den nächsten Monaten. Wir haben aber immer noch die ganzen geopolitischen Krisenherde. Wir haben Kriege, Russland, Ukraine. Wir haben die Lage in Nahost mit Israel und der Hamas. Wir haben das Säbelrasseln zwischen China und Taiwan. Auch da ist ja nicht so wirklich klar, dass es ruhiger wird. Im Gegenteil.
Das ist richtig. Lass mich noch einen Hinweis geben, bevor wir auf die Geopolitik zukommen. Und das ist das Unternehmen Nvidia, was am 22. Mai seine Zahlen vorlegen wird. Und da wird der Markt sicherlich mit Argusaugen drauf gucken, wie Nvidia berichten wird, wie auch der Ausblick ist. Denn dieses Unternehmen dominiert schon im Moment sehr stark die Märkte. Man muss sich überlegen, dass die Gewinne oder die Gewinnsteigerung für die Magnificent Seven bei rund 35% sind. Und wenn man da alleine Nvidia Media rausrechnet, dann sind es immer noch 20 oder sind es in der Verschiedenheit nur noch 20. Also da sieht man einfach, wie groß der Anteil von Nvidia ist an den Gewinnsteigerungen. Deswegen ist der 22. Mai hier auch nochmal ein ganz wichtiges Datum in der Berichtssaison, obwohl die Berichtssaison in den USA schon fast zu Ende ist, also Nvidia quasi am Schluss kommt. Zur Geopolitik hat natürlich der Markt das zur Kenntnis genommen, hatte mal zwischendurch eine Risikoprämie eingepreist, mittlerweile aber wieder aufgegeben. Man geht offensichtlich davon aus, dass der Nahe Osten nicht weiter eskalieren wird. Da weiß ich nicht, ob das schon das letzte Wort gesprochen ist, aber zumindest haben ja viele Länder sehr mäßigend auf die Parteien eingewirkt. Russland und die Ukraine, ja, ist mittlerweile ein sehr übler Stellungskrieg. Ich weiß nicht, wie da eine Lösung aussehen kann. Ich finde das auch fürchterlich. Hätte mir das nicht vorgestellt, dass wir in Europa nochmal ein solches Sterben völlig sinnloser Art haben werden. Da gibt es Stimmen, dass in diesem Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen auch kaum noch eine Lösung herbeigeführt werden wird. Also möglicherweise dann 2025. Wir haben einen Krieg im Sudan, wir haben nach wie vor natürlich die Diskussionen um China und Taiwan, die Taiwanstraße, eine deutsche Fregatte soll ja jetzt um die Welt herumfahren und es gibt Diskussionen, ob sie dann durch die Taiwanstraße fahren soll, kann, wird. China hat schon protestiert, also da gibt es natürlich genug Diskussionen nach wie vor, auch der Besuch des chinesischen Staatspräsidenten, die USA und China überziehen sich fast wöchentlich mit irgendwelchen Export-Import-Verboten, mit Zöllen und so weiter und so fort. Also da ist kein Nachlassen. Joe Biden und die US-Administration will jetzt in Kürze beispielsweise über Elektroautos in den USA unter Spionageaspekten entscheiden, ob die dann mit bis zu 100% Zöllen belegt werden. Also das sind sicherlich alles Sachen, die beobachtet werden müssen und im Einzelfall vielleicht keine oder nicht die entscheidenden Auswirkungen auf die Börse haben, aber wenn es sich eben häuft und wenn es dann nachher wieder zu Verzögerungen von Lieferketten etc. pp. Kommt, dann kann das natürlich schon sein, dass die Börse sich da irgendwann mal erschrickt.
Also definitiv keine Langeweile im Sommer 24 und wahrscheinlich auch nicht im Herbst und Winter, allein schon wegen der US-Wahl. Wenn es zu Kursrücksetzern kommen sollte, bleibst du bei deiner Empfehlung, die du in den vergangenen Monaten ja öfter ausgesprochen hast, dass man sich dann interessante Branchen nochmal anschauen könnte, vielleicht Positionen ausbauen kann? Und welche Branchen wären das, die da einen Blick wert sind?
Ja, ich würde das nach wie vor so sehen, weil ich nicht sehen kann, dass wir jetzt wirklich in einen langanhaltenden Bärmarkt hineinlaufen. Ich wüsste nicht, woher es kommen soll, wenn die Konjunktur schlechter wird, haben die Notenbanken die Möglichkeit, die Zinsen zu senken. Man muss sicherlich auf die Geopolitik, auf die Zölle gucken, auf die Verhältnisse, die zwischen den einzelnen Blöcken, will ich es mal sagen, in USA, Europa, China, gestaltet werden und wie sie gestaltet werden. Da gibt es natürlich ausreichend Risiken, aber es sieht für mich nicht im Moment nach einem langanhaltenden Bärmarkt aus. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass die Arbeitsmärkte die Unternehmen dazu zwingen, zu gucken, wo können sie automatisieren. Ich glaube, dass die Zinsen dazu führen, die höheren Zinsen dazu führen, dass man bewusster mit Kapital umgeht und es eben mit produktivere Verwendungen sendet. Und die künstliche Intelligenz spielt aus meiner Sicht in der Volkswirtschaft noch keine große Rolle, an den Börsen schon, aber in der Volkswirtschaft noch nicht. Also auch hier werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal eine höhere Produktivität sehen. Und da bin ich eigentlich im Einklang mit den Prognosen der meisten Analysten, Volkswirte, Institutionen, die eine ökonomische Erholung in der Welt für das zweite Halbjahr prognostizieren, sehen, voraussagen, die dann in 2025 anhalten sollte. Und das führt dann dazu, dass auch die Unternehmensgewinne ganz okay in diesem Jahr und dann wieder steigend in 2025 reinkommen. Also insofern würde ich in Dips hinein kaufen und würde das weiterhin in den USA mit der Technologie tun, obwohl sie relativ teuer ist. Da kann man sicherlich auch mal von der Hardware dann weggehen und sich mehr mit Software und Anwendungen beschäftigen. Ich wäre in Europa nach wie vor bei diskretionärem Konsum, also vor allen Dingen Luxusgütern. Ich wäre ja bei Wachstumswerten im Pharmabereich, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mir nach wie vor auch Asien angucken, vor allen Dingen mit Japan, mit Indien. Ich wäre immer noch, obwohl die Börse in den letzten Wochen sehr gut performt hat, vorsichtig mit China, weil einfach da so ein politisches Fragezeichen drüber hängt, was nicht nur von China ausgeht, sondern eben auch von Europa und den Vereinigten Staaten.
Also auf jeden Fall mehr Chancen als Risiken, so wie es anhört. Aber es gibt natürlich auch Anlegerinnen, Anleger, die ein bisschen skeptischer sind, denen das alles gerade nicht so geheuer ist. Gold als Versicherung gegen weitere Krisen, könnte man da vielleicht dann auch als über eine Beimischung oder eine größere Beimischung nachdenken, wenn man sein Aktienengagement nicht unbedingt runterfahren möchte?
Ja, da würde ich in erster Linie würde ich an Anleihen natürlich denken, Unternehmensanleihen. Mhm. Da sind die Renditen doch relativ gut. In den USA beispielsweise dreifach A kriegt man über 5%. Wenn man dann immer noch im Investment Grade ist mit dreifach B, ist man bei fast 6%. Also das ist dann schon nicht so schlecht. Auch im Bereich der Staatsanleihen. Wie gesagt, wir erwarten ja Zinssenkungen nach vorne hin. Wann die genau kommen, ist sicherlich kaum zu sagen, aber wir erwarten eine Zinssenkung und deswegen muss man dann irgendwann gucken, ob man sich nicht diesen höheren Zins mal einloggt, sowohl auf der staatlichen wie auch auf der Unternehmensseite. Gold mit sinkenden Zinsen sollte weniger Opportunitätskosten bringen und dann möglicherweise auch weiteres Steigerungspotenzial haben. Wir hatten ja eine gute Rallye ins Jahr hinein, laufen jetzt auf diesem Niveau etwas seitwärts. Aber es ist zweifellos richtig, dass die Notenbanken weiterhin Gold kaufen, ihre Währungsreserven damit diversifizieren. Der US-Dollar ist nach wie vor mit Abstand die größte Währungsreserve weltweit, aber der Anteil tickert eben jedes Jahr so um 1 bis 1,5% runter. Und die ein oder andere Notenbank füllt das dann eben wieder mit Gold auf. Insofern kann Gold sicherlich ein Hedge sein, wenn man auf der anderen Seite entsprechende Risiken eingehen möchte.
Aber wenn ich zusammenfassen darf, Sell in May and Go Away ist nicht die Empfehlung von Uli Stephan für diesen Sommer, richtig?
Das würde ich so sehen, ja.
Super, vielen lieben Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.